The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 19. März.
Now let's get into all that glitters, which is gold.
Well, it's an all-time high.
And today, gold became even more valuable.
Gold is screaming to an all-time high.
It's a modern-day gold rush.
Ja, es ist ein moderner Goldrausch, was sich da gerade an den Märkten abspielt. Fast so wie damals am Yukon River, Mitte des 19. Jahrhunderts.
Das ist Gold. Gold.
Ja, und da kommt Freude auf in dem Film Goldrausch in Alaska. So dürften sich gerade auch die Anleger fühlen, die gut in Gold investiert sind. Gestern kostete die Feinunze wieder knapp 2000 Euro nach einer wirklich bemerkenswerten Rallye im vergangenen Monat. Das Credo der Anleger, wir lieben Gold, weil es gut aussieht und sich gut anfühlt und wer weiß, vielleicht ja auch gut schmeckt.
I love gold. The look of it. The taste of it, the smell of it, the texture.
Hier also die harten Fakten zum goldigen Gefühl. Erstens, vor 5 Jahren kostete die Feinunze nur knapp über 1000 Euro. Also eine Steigerung von 100% mit Blick auf den aktuellen Kurs. Nicht schlecht. Zweitens, Gold kann man steuerfrei wieder verkaufen, wenn man es bis ein Jahr nach dem Erwerb gehalten hat. Wer also vor 20 Jahren eine Feinunze gekauft hat, konnte seinen Gewinn bis heute am Finanzamt vorbei versiebenfachen. Auch nicht schlecht.
Unsere Liebe ist aus Gold.
Drittens, Gold ist auch deshalb etwas Kostbares, weil es ja so wenig davon gibt. Das gesamte der Menschheitsgeschichte geförderte Gold passt in einen Würfel. Und zwar in einen Würfel mit der Kantenlänge von 22 Metern. Und das Ganze, dieser Würfel mit den Kanten von 22 Metern, wiegt dann 190.000 Tonnen. Na, und das Beste kommt zum Schluss. Fast alle Währungen sind irgendwann untergegangen oder wurden verwässert. Wo ist die Lira eigentlich? Oder die Pesete, der Franc, die D-Mark, auch die DDR-Mark? Alles weg, weg, weg. Gold ist also eine Ewigkeitswährung und deswegen auch besonders wertvoll. Vielleicht ist es die einzige Währung, die von den Inkas bis heute ihr Ansehen, ihre Reputation, aber auch ihren Wert erhalten hat. Gold in einem Wort ist also altmodisch. Einerseits alt und trotzdem sehr modisch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Wirtschaftswissenschaftler Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp sprechen über die guten und die schlechten Seiten der geplanten Aktienrente.
Der Staat legt Geld an und ich als zukünftiger Rentner kann das eigentlich nur mit Interesse wahrnehmen, aber sonst nicht viel tun.
Das ist eben der Konstruktionsfehler von vornherein, dass es nicht individuell zugerechnet.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York weiß ganz genau, warum die Google-Aktie aktuell so begehrt ist. Und dann staunen wir heute Morgen. Wir staunen über gekürzte Managerboni in der Schweiz. Eine Rarität. Und außerdem berichten wir über Sylvester Stallone, der sich in den Südtiroler Bergen rumtreibt mit 77 Jahren.
Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher. Die Rente ist
sicher. Desto länger dieser Ausspruch von Arbeitsminister und Herz-Jesu-Sozialist Norbert Blüm her ist, desto grotesker wirkt er. Das umlagefinanzierte Rentensystem, es hat einfach ausgedient. Immer weniger junge Menschen müssen immer höhere Rentenbeiträge zahlen, damit die immer mehr Rentner auch noch ihr Auskommen haben. Bis 2030 steigt der Satz voraussichtlich auf 22% des Bruttogehalts. Und wenn das Rentenniveau überhaupt gehalten werden soll, und zwar auf 48% des durchschnittlichen Gehalts, dann wird das womöglich nicht mal ausreichen. Also, nochmal zum Mitschreiben. Wer 45 Jahre gearbeitet hat und immer sehr, sehr, sehr gut verdient hat, bekommt derzeit ungefähr 2.900 Euro netto pro Monat als Rentner. Das ist die höchste mögliche Verdienstmöglichkeit in unserem Rentensystem. Und die meisten, die allermeisten, sind deutlich darunter. Unsere beiden Chefökonomen nehmen die geplante Rentenreform dieser Ampelregierung unter die Lupe.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
In der aktuellen Folge analysieren Lars Feld vom Walter-Eucken-Institut und der Wettbewerbsökonom Justus Haukapp aus Düsseldorf die Rentenpolitik der Ampel, moderiert von meiner Kollegin Josie Müller. Professor Lars Feld, der auch Berater des Finanzministeriums ist, erklärt, wie die sogenannte Aktienrente funktionieren soll und wie sie eine Entlastung für das System sein kann. Wir hören einen Auszug aus der aktuellen Folge.
Die FDP wollte dazu die Aktienrente einführen. Das heißt, es wird institutionell so einigermaßen abgesichert, dass es vom Zugriff des Staates weit genug entfernt ist. Jedes Jahr ein bestimmter Betrag über Schulden oder über Privatisierungen sichergestellt, der in den KENFO fließt. Der KENFO ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Da ist sowieso schon ein ordentlicher Milliardenbetrag drin. Der wird dann jedes Jahr aufgestockt, am Markt angelegt. Und zwar nicht nur passiv, wie das beispielsweise die Bundesbank für die Pensionsrückstellungen des Bundes macht, sondern aktiver, indem man eben auch am Aktienmarkt aktiv ist und dann eine höhere Rendite erzielen will. Vorbild ist der norwegische Staatsfonds. Und das soll dann als zusätzliche Finanzierung in der Rentenversicherung hinzukommen. Jetzt muss man allerdings wissen, dass die Beträge, die mit der Aktienrente zustande kommen, nicht personenspezifisch auf die individuellen Konten der Rentenversicherten eingezahlt werden und deswegen ja durchaus nur einigermaßen abgesichert sind und nicht vollständig, wie wir das sonst bei der Rente haben.
Und Lars, wenn ich das richtig verstehe, ist das auch weit entfernt oder hat eigentlich kaum Ähnlichkeit mit Formen der Aktienrente, sage ich mal in Anführungszeichen, die wir in anderen Ländern haben, wo es Sparpläne gibt, in die ich einzahle, es sei denn, ich optiere dort out aus dem Sparplan und lege das irgendwie selbst an. So Modelle gibt es ja in USA, Neuseeland, Australien etwa, sondern hier ist es eigentlich, der Staat legt Geld an und ich als zukünftiger Rentner oder Rentnerin kann das eigentlich nur mit Interesse wahrnehmen, aber sonst nicht viel tun. Oder sehe ich das falsch?
Ja, so kann man das sagen. Also es ist natürlich schon so, dass man auch Hoffnung haben kann, wenn man schon einsteigt in so eine Aktienrente, dass sich das verbessert. Aber der Punkt, den du ansprichst, dass man als Rentner, als Rentnerin jetzt nicht individuell auch noch einmal auf diesem Konto ansparen kann und das dann angelegt wird, das ist eben der Konstruktionsfehler von vornherein, dass es nicht individuell zugerechnet wird. Man könnte ja pauschal jeder Rentnerin, jedem Rentner einen bestimmten Betrag dann jeweils zuweisen. Ja, das lässt sich ja rechnerisch auch machen. Damit hätte man einerseits eine bessere Absicherung, denn Rentenansprüche sind gemäß einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eigentumsähnliche Ansprüche und können deswegen auch nicht einfach gekürzt werden von Seiten des Staates. Und es würde eben auch dann helfen, auf dieses Konto nochmal einzuzahlen, ja, und dann dafür zu sorgen, dass man noch eine höhere Rente im Alter realisieren kann. Und jetzt reden wir über die Aktienrente, Justus, aber man muss schon sagen, die FDP hat sich diesen Einstieg in die Aktienrente teuer erkaufen lassen. Denn die alte Linie mit 48%, das wird schon so ab 2028 auf die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zukommen und dann eben den Beitragssatz nach oben schieben. Und das ist eben durchaus problematisch. Im Moment macht das noch nicht viel aus, auch in dieser Legislaturperiode nicht. Aber in der nächsten Legislatur schlägt das schon zu. Und es ist im Grunde nicht finanzierbar. Das heißt, es muss darauf abgezielt werden, in der nächsten Legislaturperiode diese Haltelinie wieder herabzusetzen, wie sie ursprünglich mal war.
Aber jetzt mal weg von den derzeitigen politischen Gegebenheiten. Wie würden Sie es denn machen? Wie würden Sie die Rente zukunftssicher reformieren?
Ich würde einen Teil der versicherungsfremden Leistungen versuchen loszuwerden. Und dann muss ab 2030 meines Erachtens das gesetzliche Renteneintrittsalter steigen. Und zwar, wie das in anderen Ländern, insbesondere in den nordischen Staaten ist, müsste es steigen mit der ferneren Lebenserwartung. Man hat also dann eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung. Das ist das, was man noch an Lebenserwartung hat, wenn man so in seinen 50ern ist. Ja? Da würde man sagen, man teilt jedes Jahr an gewonnener Lebenserwartung im Durchschnitt der Bevölkerung so auf, dass 2/3 in die Arbeitszeit gehen und 1/3 in die zusätzliche Rentenbezugsdauer gehen. Mir ist bewusst, dass es nur ein Durchschnitt ist, aber so wäre dann schon auch relativ viel erreicht. Und dann haben wir Möglichkeiten, auch die freiwillige Weiterbeschäftigung über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus zu stärken. Im Moment ist das so, dass die Arbeitgeberbeiträge in die Arbeitslosenversicherung und in die Rentenversicherung weitergezahlt werden, obwohl das ja schon eigentlich Rentnerinnen und Rentner sind. Die können gar nicht arbeitslos werden in diesem Sinne, auch wenn sie weiter beschäftigt bleiben. Und deswegen könnte man hier nochmal Erleichterungen schaffen, auch im Hinblick auf die Anreize, die dann für Rentnerinnen und Rentner bestehen, weiterzumachen. Ich glaube, dass wir auch mal nochmal überlegen müssen, was bei den Minijobs passiert. Also Sie sehen, es sind eine ganze Reihe von Maßnahmen möglich und notwendig, um die Rentenversicherung im weiteren Zeitablauf besser dastehen zu lassen. Aber ich kann im Moment noch nicht so richtig erkennen, wer eine solche Agenda im politischen Raum tatsächlich verfolgt.
Mal noch was anderes. Der Start der Aktienrente soll ja so verlaufen, wie es kleinen Privatanlegern eigentlich nicht empfohlen wird, über Schulden machen, was ja sonst als sehr risikoreich und deshalb eben nicht empfehlenswert bewertet wird. Und wie geht das überhaupt mit dem Grundsatz zusammen, keine neuen Schulden machen zu wollen?
Es ist natürlich schuldenbremsenkonform, weil man Schulden aufnimmt und auf der anderen Seite ja Vermögenstitel erwirbt. Und diese finanziellen Transaktionen werden in der Schuldenbremse nicht berücksichtigt. Im Übrigen auch nicht in den europäischen Regelungen. Und das erhöht durchaus den Schuldenbetrag absolut, den Deutschland im Zeitablauf damit generiert. Das ist aber jetzt nicht so, dass man sich deswegen Sorgen machen müsste. Ja, denn der Unterschied ist einfach auch der, dass ich ja als Privater, wenn ich Schulden mache, um zu investieren, ein Risiko für mich spezifisch eingehe, das der Staat so nicht hat. Der Staat hat ja einen langen Atem. Er kann dann immer sehen, wenn da mal schlechtere Zeiten an der Börse sind, dann steht er die einfach durch. Ja? Das ist nicht so problematisch wie bei privaten Anlegern.
Das ganze Gespräch zur Rente, aber auch zu der großen Streiklust hierzulande, hören Sie als Pionier in Feld und Haukapp, das Ökonomiebriefing. Und den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Viel Spaß und Erkenntnisgewinn garantiert.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da freuen sich die Aktionäre der Google-Muttergesellschaft Alphabet über die Kursentwicklung. Und die Hintergründe dessen, was sich da gerade abspielt, kennt Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, warum lief die Google-Aktie gestern so gut?
Ja, da ging es um 4,6% nach oben, nachdem es einen Bericht gab, dass Apple wohl mit Google im Gespräch ist, die KI Gemini von Alphabet in zukünftigen iPhones fest zu integrieren. Auch für die Apple-Aktie ging es nach oben, allerdings weniger als 1%, weil die Anleger noch nicht so genau wissen, inwieweit Apple davon profitieren soll. Die würden sich, glaube ich, eher wünschen, dass Apple eine eigene KI entwickelt. Für Alphabet ist es aber natürlich super, weil es dadurch die ganzen neuen iPhone-Nutzer bekommen würde als potenzielle Nutzer dieser KI. Bei Gemini enthalten sind verschiedene Tools wie zum Beispiel Chatbots oder Code-Assistenten. Apple könnte die KI den Insidern zufolge bereits in den Software-Updates im Juni bei der Entwicklerkonferenz rausbringen oder zumindest ankündigen, dass sie dann bei den neuen iPhones im Herbst dabei sind. Von Apple hieß es ja vorher schon, dass man stark in KI investiere und es wurde ja auch schon angekündigt, dass es in dem Bereich Entwicklungen in diesem Jahr geben wird. Wir können also sehr gespannt sein.
Sehr wichtige Informationen an, aber verrat uns, wie ist die Börse insgesamt in diese Woche gestartet?
Gut, tatsächlich. Es war ein bisschen Schnäppchenjagd angesagt, nachdem die Aktien der Chip-Hersteller ja letzte Woche so gefallen sind. Nvidia eröffnete ja auch seine Entwicklerkonferenz. Die geht übrigens die ganze Woche und Anleger sind ja jetzt sehr gespannt, ob Nvidia da neue KI-Chips ankündigen wird. Da wird sich vor allem auch zeigen, ob Nvidia weiter seinen Vorsprung als Marktführer halten kann. Bisher hat Nvidia mit seinen KI-Chips ja einen Marktanteil von 80%, aber die Konkurrenz wie Intel und AMD schläft natürlich auch nicht. Weiter weiterhin im Hinterkopf der Anleger diese Woche auch die anstehende Notenbanksitzung. Da wird es zwar wahrscheinlich keine Zinsänderungen geben, aber spannend wird der Ausblick der Notenbank sein. Insgesamt aber gestern ein positiver Wochenstart. Der Dow Jones legte um 0,2% zu, der S&P 500 um 0,6% und die Nasdaq um 0,8%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Bankmanager in der Schweiz jetzt auch endlich mal für ihre Fehlentscheidungen gerade stehen müssen. Zumindest mal bei der Julius Baer Bank. Und ihre Fehlentscheidung heißt René Benko, gescheiterter Immobilientycoon und Milliardär. Oder ist er vielleicht mittlerweile nur noch Millionär?
Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer.
Der 45-jährige Österreicher René Benko war ja unter vielen Synonymen bekannt. Wunderkind, Selfmade Billionär und auch als Immobilienmogul wurde er bezeichnet. Mit diesem Image, seinem Selbstbewusstsein und seinem Charme brachte er die Banken dazu, großzügigst Kredite auszuhändigen. Kredite, die seine prunkvollen Pläne finanzieren sollten. Auch bei der Schweizer Privatbank Julius Baer wurde er vorstellig und dort gab man ihm sehr gerne Kredit. Doch nun meldet Benko Insolvenz an, sein Imperium wackelt vor sich hin und die Gläubiger bleiben womöglich auf den Schulden sitzen. Die Bank Julius Baer musste über 600 Millionen Euro schon abschreiben. Das tut weh, aua. Die Bankmanager, die für die Kreditgewährung verantwortlich waren, ja, die sind jetzt fällig, beziehungsweise ihre Boni sind fällig, also will sagen, sind weg. Wir reden hier von Beträgen in Millionenhöhe. Das ist einerseits hart und andererseits fair. Bonis sind eine Leistungsprämie und keine Fortsetzung des Bürgergeldes. Und ohne Leistung fallen sie einfach weg. Klingt selbstverständlich, war bislang aber in den seltensten Fällen so, schon gar nicht bei den Banken. Deswegen ist Julius Baer zu loben an dieser Stelle für diese Konsequenz und für die betroffenen Manager haben wir natürlich heute Morgen trotzdem ein großes Bedauern übrig.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der wohl berühmteste Bergretter Höhenangst hat. Richtig gehört, Sylvester Stallone will sich aber trotz Höhenangst wieder mit einem Seil an eine Klippe hängen. Und das alles für den zweiten Teil von, wer hätte es gedacht, Cliffhanger. Mit 77 Jahren wird Stallone also wieder zum Bergretter auf der Leinwand. Der Debütfilm ist mittlerweile schon 31 Jahre her. Das letzte Mal waren die Dreharbeiten in den Südtiroler Dolomiten nach Angabe vom Filmteam eher, naja, umständlich. Das ist eben nicht ganz einfach, als Person mit panischer Höhenangst auf mehreren tausend Höhenmetern herumzuhüpfen und heldenhaft andere Menschen zu retten. Von der Konfrontation mit seiner Angst berichtet er selber in einem Interview.
Yeah, great, okay, the Dolomites, beautiful. And then you say, that's a mountain, man, that's like 12,000 feet. You think you're going to do it in a studio. The next thing you know, you're on a helicopter and you're looking straight down at birds.
Zumindest hat er zur Not jemanden, der die schweren Stunts für ihn übernimmt. Bei der Produktion des ersten Teils von Cliffhanger war das der Stuntman Simon Crane, der auf 4572 Höhenmetern zwischen zwei Flugzeugen pendelte. Es ging als teuerster Stunt in das Guinness-Buch der Rekorde ein. $1 Million bekam der Mann dafür, wie hier der TV-Sender Film Magnify berichtet.
For the most expensive stunt scene in history, stuntman Simon Crane received a check worth $1 million for going from one plane to another while flying at an altitude of 15,000 feet, 4,572 meters. No visual effects or additional safety features were used in this scene.
So, und jetzt können Sie sich ernsthaft fragen heute Morgen. Mögen Sie auch die Berge? Lieben Sie vielleicht auch zufällig das Risiko? Und haben Sie vielleicht Zeit und Lust, einer der neuen Stuntmen für Sylvester Stallone zu sein? Dann, ja, dann Volltreffer. Dann melden Sie sich doch in Hollywood bei der Produktionsfirma am besten an. Am besten, indem Sie dieses muntere Liedchen anstimmen. Ain't no mountain high enough.
Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby.
Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide.